Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Predigtext für den heutigen Ostersonntag haben wir 1. Korinther 15, 12 bis 20. Da schreibt Paulus: Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Amen. Liebe Gemeinde, der Dichter Erich Kästner dichtete einmal: 2000 Jahre sind es fast, seit du die Welt verlassen hast. Du Opferlamm des Spotts, du gabst den Armen ihren Gott, du littest durch der Reichen Spott, du tatest es vergebens. Die Welt, die wurde nicht gescheit, am wenigsten die Christenheit. Trotz allen Händefalten, du starbst umsonst und alles blieb beim Alten. So Erich Kästner. Ein spöttisches Gedicht. Aber es spricht das aus, was heute viele Menschen denken. Was hat sich schon durch die Auferstehung groß geändert? Wenn man in unsere Welt hineinguckt, es ist doch immer das Gleiche. Krieg, Gewalt, neue Gewalt. Und auch wenn man Christ ist und eigentlich daran glaubt, ja, das stimmt mit der Auferstehung, kann man ins Fragen kommen. Wie wollen wir uns das vorstellen mit der Auferstehung? Müsste nicht auch in der Gemeinde manches anders laufen, wenn Jesus wirklich lebt? Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth. Und die korinthische Gemeinde, das war eine ganz besondere Gemeinde, mit der hat er die meisten Probleme gehabt. Es war eine Gemeinde, erfahren wir gleich im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefs, die in mehrere Parteien zerstritten war. Und manche nahmen es auch nicht so ganz genau mit der christlichen Ethik, also Prostituierte waren kein Problem für viele in der Gemeinde, die Reichen gegen die Armen und so weiter. Und eine Gemeinde, wo es auch sehr kritische Leute gab. Wir hören das in unserem Text, einige sagen, es gibt keine Auferstehung. Ist übrigens interessant, nicht? Manchmal hört man so die Meinung, naja, früher waren die Leute alle so gutgläubig, die haben alles erzählt, was man ihnen glaubte, erst wir heute sind kritisch seit der Aufklärung und so weiter. Pustekuchen, auch damals schon kritische Leute, die sagten, keine Auferstehung. Wahrscheinlich waren diese Leute verhaftet im griechischen Denken, Korinth war ja Griechenland, und da dachte man, ja, die Seele lebt weiter. Man stellte sich das so vor, dass die Seele sich nach dem Leben auf dieser Erde wieder mit dem Göttlichen vereinigt. Also die einzelne Seele wird in die große göttliche Macht wieder aufgenommen. Und der Körper auf dieser Erde, der ist nur so eine Art Gefängnis für die Seele. Und dass es dann eine leibliche Auferstehung gibt mit einem neuen Körper, wo Menschen als individuelle Personen weiterleben, also das passte nicht dazu und wurde darum dann von vielen abgelehnt. Ich glaube, das sind sehr moderne Gedanken. Also wenn wir heute mal Leute fragen würden, glaubt ihr eine unsterbliche Seele, die irgendwie in den Himmel entschwindet, würden viele sagen, ach ja, warum eigentlich nicht? Also man sieht nichts Neues. Ein Theologieprofessor, bei dem ich studiert habe, der sagte mal den schönen Satz, also seit dem 4. Jahrhundert sind alle Irrlehren gedacht, nachdem kam nichts Neues mehr. Übrigens wird auch in der Theologie selber, in der bibelkritischen Theologie, die Auferstehung oft abgelehnt. Ist schon ein paar Jahre her, aber er prägt bis heute der Theologe Rudolf Bultmann, der im letzten Jahrhundert in Marburg lehrte, der sagte den schönen Satz: Jesus ist in die Verkündigung hinein auferstanden. Das heißt, er lebt weiter, wenn wir heute von ihm reden. Das hört sich erstmal fromm an. Theologen haben also die Gabe, so zu reden, dass es sich fromm anhört, aber eigentlich nicht fromm ist. Denn eigentlich meint dieser Satz, ja, in der Verkündigung lebt Jesus zwar, aber er ist eben nicht wirklich auferstanden. Eigentlich ist sein Leichnam im Grab verfault. Er lebt eben nur weiter, wenn wir uns ihn erinnern und von ihm reden. Dann ist das also nichts mehr, als wenn wir vielleicht an den schönen Pflaumenkuchen von Oma Erna denken, die halt lange nicht mehr lebt, aber dann immer sagen, ja, ja, wenn wir diesen Kuchen essen, dann ist sie irgendwie bei uns. Aber es gibt eigentlich keine Auferstehung. Paulus bezieht in unserem Predigttext eindeutig Position. Er sagt in Korinthern, Vers 13 und Vers 16, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Jesus nicht auferstanden. Also entweder gibt es eine Auferstehung oder es gibt keine. Hopp oder top. Und wenn es keine gibt, wenn also Jesus auch nicht auferstanden ist, dann ist der ganze Glaube umsonst. Dann könnte er das gleich vergessen mit dem Christsein. Und dann wäre auch das, was in der Bibel steht, gelogen. Paulus zum Beispiel schreibt hier Vers 15, er wäre ein falscher Zeuge und seine Predigt, Vers 14, wäre vergeblich. Ziemlich hart, was Paulus hier sagt. Warum sagt er das so deutlich? Man könnte doch sagen, ach, ist doch schön, wenn einer schon mal irgendwie so Interesse hat an Gott und an Jesus. Man muss ja nicht unbedingt an die Auferstehung glauben, er kann ja auch heute irgendwie bei mir sein und sowas. Warum hängt alles an der Auferstehung? Fragen wir, was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Dann wäre er letztlich gescheitert. Dann wäre er zwar vielleicht gestorben, vielleicht sogar für uns, aber eigentlich wäre das umsonst. Dann wäre das sozusagen bei Gott nicht angekommen. Dann wäre sein Tod sozusagen ungültig. Man kann das vergleichen mit einem Dokument, was nur durch ein offizielles Siegel gültig ist. Gibt es ja auch in der Kirche, ist genau festgelegt, nicht? Kirchenordnung, wer hat das Siegelrecht in der Kirchengemeinde. Und wenn zum Beispiel eine Taufe beurkundet wird, dann ist die Urkunde nur gültig, wenn ein Siegel der Kirchengemeinde dabei ist. Und so ist die Auferstehung sozusagen das Siegel auf die Vergebung, das Siegel auf den Tod am Kreuz für uns. Gott gibt sein Siegel und sagt, ja, das gilt. Das gilt für dich, für sie, für mich. Natürlich nicht im wörtlichen Sinne, Gott ist kein Bürokrat, aber Gott hat durch die Auferstehung auf kraftvolle Weise gezeigt, ja, Sünde, Tod und Teufel haben nicht das letzte Wort. Die Macht ist gebrochen. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, gilt. Gott hat eine umfassende Versöhnung gestiftet durch das, was am Tod, am Kreuz und der Auferstehung passiert ist. Und er sagt es jedem von uns heute Morgen am Ostermorgen nochmal neu zu, das gilt auch für dich, für deine Schuld, für das, was du heute Morgen mitgebracht hast, wo du denkst, das belastet mich so, das habe ich versiebt, er tritt für dich ein. Wenn aber jemand sagt, an die Auferstehung glaube ich nicht, dann kann es letztlich auch keine Vergebung geben. Und das ist ja das Besondere am christlichen Glauben. In anderen Religionen, da muss man immer irgendwelche Gesetze einhalten, um in den Himmel zu kommen oder zu Gott zu kommen oder in das Nirvana zu kommen, egal wohin. Tut man es nicht, kommt man in die Hölle oder wird nochmal geboren, hat jedenfalls verloren. Also wenn einer sich anständig benimmt, dann funktioniert das. Und wenn einer sich daneben benimmt, wird er bestraft. Und so denken heute insgeheim ja auch viele Leute. Ja, irgendwie nicht, wenn ich mich gut verhalte, die Guten kommen in den Himmel, die Bösen kommen in die Hölle. Aber muss man ja immer fragen, habe ich eigentlich genug getan? Wissen Sie, weißt du, ob du genug getan hast? Ich weiß es nicht, im Gegenteil. Da muss ich immer verzweifeln und Angst haben. Ich könnte nie sicher sein, ob ich Gottes Ansprüchen genüge oder genauer gesagt, ich wäre eigentlich sicher, dass ich ihm nicht genüge. Und darum ist die Vergebung so wichtig. Darum erwähnt Paulus hier die Vergebung, weil daran alles hängt. Und weil die Vergebung an der Auferstehung hängt, kann es einen christlichen Glauben ohne Auferstehung nicht geben. Paulus sagt das hier so deutlich, damit die Christen sich eben neu an der Vergebung freuen können. Ihm geht es nicht darum, nur einfach dogmatische Richtigkeiten zu verteidigen oder irgendwie zu zeigen, ja, ich habe recht und so. Nein, er will einfach neu die Freude am Glauben wecken. Die Freude, die eben an der Auferstehung hängt. Diese Freude daran, ich habe Hoffnung, ich habe Zukunft. Und letztlich ist doch das, was wir am meisten brauchen, Vergebung. Wenn wir fragen, was sind eigentlich die größten Probleme, die wir haben? Da fällt uns einiges ein, Kriege im Nahen Osten, Ukraine, schwierige Situation in unserem Land, Antisemitismus, Zerstörung unseres Planeten. Ich frage weiter, aber wo liegt das tiefere Problem? Warum gibt es Kriege? Warum sind Menschen antisemitisch? Warum verhalten sich Menschen so, dass unsere Erde Schaden nimmt? Das tiefste Problem ist doch der Egoismus, dass wir alle um uns selber kreisen, immer mehr haben wollen, uns gegen andere durchsetzen wollen, andere fertig machen, ob nur bewusst oder unbewusst. Und das ist Sünde, sagt die Bibel. Diese Sünde trennt uns von Gott, trennt uns vom Leben, trennt uns von einem erfüllten Leben jetzt und trennt uns auch vom Leben in der Ewigkeit. Und darum ist die Vergebung so wichtig. Und darum brauchen wir es, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Es wäre eine Katastrophe, wenn dieser Glaube vergeblich oder nichtig wäre, wenn wir noch in unseren Sünden wären, wie Paulus hier Vers 14 und Vers 17 schreibt. Alles hängt an der Auferstehung. Nur durch die Auferstehung gibt es Hoffnung. Was würde ich zum Beispiel bei einem Trauergottesdienst sagen, wenn es keine Auferstehung gäbe? Es gibt in Deutschland ja immer mehr Trauergottesdienste, die ohne Kirche stattfinden, mit freien Rednern. Ich habe mal im Internet geguckt, was so ein Trauerredner sagt. Da schrieb einer zum Beispiel, dass der Tod ein Teil des Lebens sei. Man könne sich damit trösten, dass der Verstorbene in Gedanken weiterlebt. Und das erinnert uns wieder an den Pflaumenkuchen von Tante Erna. Aber ich frage, ist das wirklich ein Trost? Ist das wirklich eine Hoffnung? Viele Angehörige sagen mir, dass sie genau das tröstet, dass sie daran denken können, der Verstorbene lebt weiter. Und wenn ich selber mit Jesus lebe, werde ich auch weiterleben und ihn wiedersehen. Was für ein starker Trost, wenn zum Beispiel eine Witwe sagt, ich werde meinen verstorbenen Mann wiedersehen. Steht nicht eindeutig in der Bibel, aber wir können es vermuten. In der Lazarus-Geschichte ist das auch so, dass man sich sogar zwischen Himmel und Hölle unterhalten kann. Dann erst recht die, die zu Jesus kommen. Ich fand das sehr beeindruckend, als meine Großmutter starb. Sie und mein Großvater waren Christen. Natürlich war sie traurig, aber sie sagte mir schon kurze Zeit, nachdem mein Großvater gestorben war, wir waren so lange zusammen. Im Himmel, da sind wir wieder zusammen, also die Zeit, wo wir jetzt nicht zusammen sind, ist relativ kurz. Das fand ich tröstlich. Aber wenn es keine Auferstehung gäbe, wären solche Gedanken Unsinn. Da könnte man nur sagen, schlag sie aus dem Kopf, Tod ist tot. Was für ein schrecklicher Gedanke. So schreibt Paulus auch hier Vers 18, dass dann die, die in Christus entschlafen sind, verloren wären, wenn es keine Auferstehung gäbe. Und verloren heißt in der Bibel auch mehr als nur in Anführungszeichen tot sein. Verloren heißt ohne Gott leben, ohne Liebe leben, ohne Freude leben. Und zwar für immer getrennt sein von Gott, getrennt sein vom Leben. Man kann auch sagen, Hölle. Eine schreckliche Aussicht. Aber genau das wäre unsere Zukunft, wenn es keine Auferstehung gäbe. Wie schön, dass Gott uns durch Jesus eine andere Zukunft schenken möchte. Eine Zukunft ohne Leiden, ohne Schmerzen, ohne Trauer, ohne Krieg, ohne Gewalt. Wenn du an Jesus glaubst, sagt Gott dir heute Morgen zu, wenn du einmal stirbst, dann warte ich mit offenen Armen auf dich. Und natürlich bleibt es traurig, wenn ein lieber Mensch stirbt. Aber wenn einer im Glauben stirbt an Jesus, können wir fest darauf vertrauen, für den, der gestorben ist, ist es ein guter Weg. Das Beste, was ihm passieren kann. Es geht besser als vorher. Er ist von allen Schmerzen und Leiden erlöst. Diese Hoffnung unterscheidet Christen und Nichtchristen. Übrigens wird darum auch bei christlichen Trauerfeiern und Beerdigungen gesungen. Selbst am Grab können Christen von der Auferstehung singen. Ich kann mich noch erinnern, in der Gemeinde, in der ich konfirmiert wurde, hatten wir eine Osternacht und dann gab es morgens um 5 Uhr einen Gottesdienst auf dem Friedhof. Der war direkt neben der Kirche und dann kamen die Posaunen und kräftig die Auferstehung auf dem Friedhof. Das fand ich so beeindruckend. Heute wird vor allem in Städten bei Trauerfeiern und Beerdigungen oft nicht mehr gesungen. Und das passt dazu, dass nur noch wenige an die biblische Auferstehung glauben. Nach einer Umfrage von 2022 glauben 55% der Deutschen nicht daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Weitere 7% wollten keine Angabe machen. Und dann gibt es ja noch die, die vielleicht an die unsterbliche Seele glauben, also auch nicht christlich. Es wurden 2000 Leute befragt ab 18 Jahren. Wir sehen, ohne die Auferstehung, ohne diese Perspektive, hätten wir keine Hoffnung. Und darum möchte Gott uns heute nochmal Mut machen, neu zu vertrauen, an die Auferstehung zu glauben. Es gibt ja manchmal Leute, die sind so Skeptiker und überlegen und denken. Nicht? Und da möchte ich noch eine kleine Geschichte weitergeben, die uns das nochmal zeigt. Auch rein verstandesmäßig ist es sehr vernünftig, an Jesus und seine Auferstehung zu glauben. Und zwar erinnere ich an Blaise Pascal, ein Mathematiker, Naturwissenschaftler, lebte von 1623 bis 1662. Auch schon ein paar Jahre her, aber Leute, die früher lebten, waren ja nicht alle blöd. Der sagte, dass man ein Christ sein müsse, wenn man nur annehme, dass die Chancen der Wahrheit des christlichen Glaubens bei 50 zu 50 liegen. In dem Spiel, das wir Spiel des Lebens nennen, muss jeder Mensch eine Wette eingehen. Und bei jeder Wette gilt ein Einsatz. Der Mensch muss sein Leben entweder auf die Behauptung setzen, dass die christliche Lehre wahr ist, oder auf die Behauptung, dass sie nicht wahr ist, und damit die Auferstehung. Wenn der Mensch diese Wette nicht eingeht, setzt er automatisch auf die Möglichkeit, dass sie nicht wahr ist. Nehmen wir an, ein Mensch entscheidet sich für den christlichen Glauben. Liegt er richtig mit der Annahme, hat er alles zu gewinnen. Liegt er falsch in seiner Annahme, hat er nichts zu verlieren. Liegt er mit der Annahme richtig, nehmen wir an, ein Mensch entscheidet sich gegen den christlichen Glauben. Liegt er mit dieser Annahme richtig, hat er nichts gewonnen. Liegt er mit dieser Annahme aber falsch, hat er alles verloren und verbringt seine Ewigkeit in der Hölle. Daraus ist zu folgern, man kann nur gewinnen, wenn man glaubt. Aber man wird immer verlieren, wenn man nicht glaubt. Soweit Blaise Pascal. Nun sagt mancher, ja, aber ich habe eigentlich gar nicht so viel davon, Christ zu sein. Ich verzichte auf manches, nicht? Man darf sich nicht so besaufen, nicht die Ehe brechen, schrecklich. Manchmal muss man sich auch belächeln lassen oder dumm anmachen lassen, wenn man Christ ist. Kommt auch immer mehr in unserer Gesellschaft, dass der Wind von vorne weht. Wenn man tatsächlich Christsein nur versteht als Leben bis zum Tod, dann könnte man tatsächlich sagen, bringt nichts. So Paulus, Vers 19, wenn es keine Auferstehung gäbe, wären die Christen die elendsten unter allen Menschen. Dann wäre letztlich alles umsonst. Alles hätte nichts gebracht. Was bringt es denn, von Jesus zu reden, wenn man kein ewiges Leben hat? Dann wäre es doch besser, rauszuholen aus dem Leben, was rauszuholen geht, möglichst viel Geld haben, ausgeben, in Urlaub fahren, das ist das Leben. Warum dann Christ sein? Ganz anders aber, wenn wir die Hoffnung auf die Auferstehung haben. Dann bekommt das, was wir als Christen tun, einen tieferen Sinn. Ein Sinn, der viel tiefer geht als die Jagd nach Vergnügen und Spaß. Nichts gegen Spaß, aber dass das dann nicht das Einzige ist. Und wir können darauf vertrauen, Gott macht etwas Gutes aus dem, was wir tun. Übrigens im letzten Vers dieses Kapitels 15, da schreibt Paulus das auch. Wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist für den Herrn. Wir leben in einer Zeit, wo es nicht einfach ist, Menschen für den Glauben zu gewinnen. Und mancher ist auch frustriert und denkt, jetzt habe ich den eingeladen und die kommen alle nicht oder der kommt nicht mehr und alles so schwer. Aber mit der Auferstehung sagt Gott uns, es lohnt sich. Denn wir können darauf vertrauen, Jesus lebt und er wirkt auch durch sie und durch mich und durch dich. Und selbst wenn es vielleicht Einzelne sind und einmal in der Auferstehung, im ewigen Leben, werden wir sehen, was Gott aus unserem Leben gemacht hat. Und es wird sich zeigen, nichts, was wir für Gott getan haben, war umsonst. Und so auch damals. Die Auferstehung hat Christen motiviert, dabei zu bleiben, hat sie motiviert, sich einzusetzen. Übrigens auch ein Beleg dafür, dass das wirklich stimmt. Wie kann das sein, dass Leute, die erst total frustriert sind und sagen, vergiss es alles, dann auf einmal rausgehen und mutig von Jesus reden? Es war nur möglich durch die Auferstehung. In einem Geo-Artikel schreibt der Journalist Kay Rademacher, für Wissenschaftler, die wissen und nicht glauben wollen, bleibt die Auferstehung letztlich rätselhaft. Denn auch sie müssen erkennen, dass Petrus und viele andere Anhänger von Jesus von dessen Auferstehung überzeugt sind. So überzeugt, dass sie sogar zum Sterben bereit sind. Erst die Auferstehung macht aus ihnen Christen. Nichts, das Jesus sie gelehrt hätte, kein Wunder, dass er in ihrem Beisein wirkte, kein Gleichnis überwältigte sie so wie dieses Ereignis. Als er noch lebt und verhaftet wurde, da sind sie geflohen und wären vielleicht nie wieder zusammengekommen. Doch nun, nach der Auferstehung, versammeln sie sich wieder und ziehen missionierend umher. Und selbst heute, nach fast zwei Jahrtausenden, schimmert noch etwas durch von dem Staunen, von der Hoffnung, vom Glauben derjenigen, die ihm noch zu Lebzeiten begegnet sind. Soweit Geo. Die Auferstehung hat also den Jüngern eine ganz neue Lebensperspektive gegeben. Und das kann sie auch heute, kann sie auch bei Ihnen, kann sie auch bei dir, egal wie du heute gekommen bist, dass er dir neuen Mut macht und ein sinnvolles Leben schenkt, weil wir ihm dienen dürfen. Martin Luther schreibt dazu, das hohe Werk der Auferstehung von Christus ist dazu geschehen und soll dazu gepredigt, gehört und erkannt werden, damit es Frucht in uns schaffe, unser Herz erwecke und anzünde, neue Gedanken, Verstand und Mut, Leben und Freude, Trost und Stärke in uns wirkt. Darum ist es so schön, an die Auferstehung zu glauben. Paulus schreibt den Korinthern ja diesen Predigtext nicht, um ihnen eine Schreckensversion vor Augen zu malen, sondern irgendwie neu, um sie zu werben und zu zeigen, haltet doch fest an der Auferstehung. Und darum schreibt er ja auch am Schluss, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Das heißt, die Auferstehung von Jesus ist erst der Anfang, der Startschuss. Alle, die zu ihm gehören, werden auch auferstehen und leben für immer. Bald, ein paar Tage, dann ist Ostern vorbei. Aber die Auferstehung ist nicht vorbei. Eigentlich ist jeder Sonntag eine Auferstehungsfeier. Die Christen haben am Sonntag Gottesdienst gefeiert, weil Jesus lebt. Und so kann die Osterfreude das ganze Leben durchziehen. Nicht, weil immer alles glatt läuft, sondern weil Jesus sich durchsetzt. Durch seine Auferstehung können wir auf die Vergebung vertrauen. Durch seine Auferstehung gibt es immer neue Hoffnung. Und durch seine Auferstehung bekommt das Leben einen Sinn. Auch wenn es immer noch viele Probleme gibt, Leiden, Auseinandersetzungen, Kriege, trotzdem ist durch die Auferstehung alles anders geworden. Und so ist die Auferstehung das Herzstück des christlichen Glaubens. Wie schön, dass wir das heute zu Ostern feiern können. Lasst uns beten. Jesus, du bist der Auferstandene, du lebst, du hast den Tod überwunden. Danke, dass wir davon hören können. Danke, dass wir uns daran festhalten können, gerade in schweren Zeiten. Hilf uns, dass wir uns heute an deiner Auferstehung richtig freuen können durch deinen Heiligen Geist und hilf, dass diese Freude bleibt, auch wenn die Ostertage vorbei sind. Amen.
Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass du diesen Weg ans Kreuz gegangen bist für uns. Wir möchten dir danken, dass du nicht im Tod geblieben bist. Danke, Herr Jesus Christus, dass du auferstanden bist und lebst. Danke für diese frohmachende Botschaft und danke, dass wir darum wissen dürfen. Danke, dass es Menschen gibt, die deine gute Botschaft weitertragen in die Welt. Wir bitten dich für all die Missionare, die unterwegs sind, um dein Wort weiterzusagen, dass du bei ihnen bist und ihnen Kraft und Mut für jeden Tag schenkst. Wir denken an die Christen, die verfolgt werden, die sich nicht so frei und öffentlich versammeln dürfen, wie wir es tun dürfen. Wir bitten dich, dass du sie stärkst, ihnen ganz viel Kraft und Mut schenkst, sie erfüllst mit der Auferstehungshoffnung. Wir sehen viele Naturkatastrophen, Kriege, Gewalten auf dieser Welt. Wir bitten dich, dass du bei diesen Menschen bist. Wir denken besonders an dein Volk Israel, was bedroht wird von allen Seiten. Herr Jesus, danke, dass du dein Volk bisher bewahrt hast und dass du Israel bisher so treu beigestanden hast. Und wir bitten dich einfach, dass du auch in diesem jetzigen Nahostkonflikt Israel beistehst und ihnen hilfst in dieser schwierigen Situation. Wir sehen, wie Regierungen oft nicht zum Wohle der Menschen handeln, die sie gewählt haben. Wir bringen dir auch die Regierung in unserem Land, die nicht nach deinem Willen fragt. Und wir bitten dich einfach um Verstand und Weisheit in allen ihren Entscheidungen. Du siehst die Machtgebaren auf dieser Welt und wir bitten dich um bedachtes Handeln in den schwierigen Situationen, in den, ja, wo so viel Kriegsgeschrei ist und ja, wo wirklich Menschen versuchen, sich zu verwirklichen und sich gut darzustellen. Vater im Himmel, wir möchten dir auch unsere Partnergemeinde in Oradea bringen, bitten dich auch, dass du auch dort sein möchtest. Wir bringen dir unsere Gemeinde, wo auch jetzt das neue Presbyterium zusammenfinden muss. Wir bitten dich um Einigkeit, um ja, dass sie gut zusammenfinden und zusammenarbeiten können, um klare Entscheidungen und Weisheit. Wir möchten dir all die Menschen bringen, die einsam sind, die krank sind, die allein sind und auch die alten Geschwister, die nicht mehr kommen können, dass du auch bei ihnen bist und ihnen etwas schenkst von der frohen Botschaft, dass sie ja, ganz viel Kraft und Mut für ihren Alltag erhalten. Wir möchten dir Danke sagen, dass du mit uns gehst in den Alltag, dass wir nicht allein sind, sondern dass wir an jedem Tag mit deiner Gegenwart rechnen dürfen. Und wir bitten dich einfach, schenke, dass wir ein Zeugnis sein können für dich an den Platz, an den du uns gestellt hast. Amen.
Und gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diesen Ostersonntag, in die Osterzeit, mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.